Halleluja, Papa, wir preisen dich für heute Morgen. Danke, dass du so mächtig und gewaltig in unserer Mitte bist. Vater, wir machen dich groß. Wir lieben dich, wir danken dir von ganzem Herzen für alles Gute in unserem Leben. Danke, dass du uns versorgst nach dem Reichtum deiner Helligkeit. Danke, dass du alle Zeit da bist. Danke, dass du uns nie verlassen noch versäumen wirst. Danke, dass du Freude an uns hast, an jedem Einzelnen. Danke, dass wir alles in allem in dir haben. In Christus Jesus haben wir die Fülle. Danke, dass dein Wort sagt, wir sind zur Fülle gebracht in Christus Jesus. Danke, Jesus, für alles, was du bisher getan hast. Und danke für alles, was du noch tust. Danke, Jesus, dass du wirkst, dass du lebst und dass du uns kennst, jeden Einzelnen. Du hast uns aus Gnade zu dir gezogen, dass deine Gnade in unserem Leben lebendig werden lasse. Herr, du bist jeden Tag da. Danke, dass wir nicht alleine sind. Danke, dass wir keine Entscheidung ohne dich treffen müssen, sondern dass du in allem drin sein willst. In dir ist das Ja und das Amen, sagt das Wort. Das Ja und das Amen. Danke, Jesus. Danke, dass wir in dir zur Fülle gebracht sind. Danke, Jesus. Preis sei dir. Du bist treu. Halleluja. Halleluja. Papa, danke, dass du dich so wohlfühlst in unserer Mitte, in unserem Lobpreis, in unserer Anbetung, in unserer Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist jetzt und dass du uns dienst, jedem Einzelnen. Danke, Jesus. Danke, preis sei dir. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Wow, Gott ist gut, oder? Ich habe heute gar kein Wort. Gar nichts. Keine Ahnung, was das wird. Irgendwas wird's. Ja, Danksagung ist ein wichtiges Thema, gell? In der Danksagung bleiben. Ja, ich spüre schon wieder, dass Motz umkämpft ist, die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrnehmt. Man sieht es ja auch heute Morgen wieder. Kaum ist schönes Wetter, ist die Hälfte der Gemeinde nicht da. Aber ihr seid da. Amen. Und es ist auch nicht wichtig, warum die anderen nicht da sind. Wichtig ist, dass Gott da ist, dass du da bist. Und wir lassen uns unsere Freude nicht rauben. Unsere Freude ist nicht abhängig, ob viele oder wenig da sind. Unsere Freude ist davon abhängig, ob sie ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Freude ist da. Ja, ich bin eh immer noch gesundheitlich Motz angeschlagen. Und aber ja, Gott ist da, oder? Gott ist da. Ja. Die Woche und letzte Woche habe ich mir Gedanken gemacht, er hat ja Zeit, habe ich mir so über mein Leben Gedanken gemacht, so über einzelne von euch und habe so überlegt, wow, was für eine tolle Entwicklung da passiert und was Gott so in den letzten Jahren gemacht hat. Euch fällt das ja auch auf. Donnerstagabend war wieder gigantisch gut und ich merke so, Gott hat eine Freude an uns. Und dann ist mir so ein Stück weit aufgefallen, dass so die letzten paar Jahre geht's mir richtig gut. Und da habe ich gedacht, wie lange eigentlich genau? Und dann bin ich drauf gekommen, so, ja, es müsste so gute 4 Jahre jetzt sein. Und da habe ich gedacht, was war denn vor 4 Jahren, dass da jetzt die letzten 4 Jahre was anders war wie davor? Und ich bin auch drauf gekommen. Ich bin wirklich drauf gekommen, ist echt interessant. Und zwar, vor 4 Jahren, da hat mich Gott an was erinnert. Ich war 1998, müsst euch mal geben, schon ein paar Monate her, da war ich auf einer prophetischen Konferenz hier in Heidelberg und da habe ich eine Prophetie gekriegt von dem Pastor damals. Und die Prophetie war ein paar Sachen, was kommen soll und dann sagte er, Gott hat Spaß mit dir zu kämpfen, aber er hat dich lieb. Und es 2018 sind genau 20 Jahre, wer gut ist in Mathe, gell? 20 Jahre haben diese Worte mich begleitet und 20 Jahre waren diese Worte präsent. Und dann habe ich mich gefragt, 2018, ich habe gesagt, Jesus, warum gefällt es dem Vater mit mir zu kämpfen? Ich verstehe das nicht. Das ist eine interessante Frage, oder? Die Antworten sind immer genial von Jesus. Jesus sagt zu mir, beschreib mir mal den Vater, Thomas. Ich sage, der Vater ist liebevoll, sanftmütig, gnädig, gütig, gut und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus, und wie passt es mit der Prophetie zusammen? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und zeitgleich ist der Lydia dasselbe passiert. Zeitgleich, in derselben Woche ruft die Lydia mich an und sagt, Thomas, kann es sein, dass? Sag ich, das gibt's doch jetzt nicht. Bei mir läuft gerade derselbe Spielfilm, derselbe Prozess. Und dann wurde mir schlagartig klar, dass diese Prophetie keine Prophetie war, es war kein Segen, sondern ein Fluch. Es war ein Fluch, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Worte haben mich verflucht. Ich sage euch auch, warum. 20 Jahre lang habe ich mit diesen Worten Kämpfe und Probleme gehabt. Immer wieder hat der Teufel, nicht Gott, mich angegriffen und ich dachte immer, das ist der Vater, der mit mir kämpft. Und weil ich dachte, es ist der Vater, der mit mir kämpft, habe ich mich nicht gewehrt. Wie soll ich mich gegen Gott wehren, wenn er Lust hat, mit mir zu kämpfen? Ich bin aber fast aus jedem Kampf verwirrter und verletzter raus wie vorher. Ist ja logisch, oder? Wenn du denkst, dein Vater hat Lust dran, mit dir zu kämpfen, und ich meine ja nicht so rumbubeln, sondern richtig kämpfen, wo du immer eine aufs Maul kriegst, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich diese Worte zunichte gemacht, habe sie von mir gewiesen, habe das auch der Lydia gesagt, sie soll das machen, und schlagartig habe ich gespürt, es ist was weg. So, und jetzt rückblickend, die letzten 4 Jahre habe ich für mich gemerkt, boah krass, ich hatte nie wieder einen Kampf mit Gott, was ja kein Kampf mit Gott war, sondern das hat der Teufel benutzt, diese Worte dieses Pastors hat der Teufel benutzt, um mir glauben zu machen, dass der Vater gerne mit mir kämpft. Merkt ihr, was für eine Macht Worte haben? Und dann noch dieses, aber er hat dich lieb. Was für ein Schwachsinn. 20 Jahre habe ich mit diesen Worten zu kämpfen gehabt, mal mehr, mal weniger. Und ich habe dann immer gedacht, naja, Gott sei Dank hat er mich wenigstens lieb. Merkt ihr, wie pervers das eigentlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes? Wie solche Worte dein Leben bestimmen können und was für ein Hokuspokus und ein Buggedibu da draußen veranstaltet wird von Leuten, die das missbrauchen, bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich. Wisst ihr, die Bibel sagt, das habe ich heute Morgen nochmal gelesen, das Prophetische verachte nicht, prüfe aber alles und das Gute behalte. Wenn du aber die Prüfkriterien nicht kennst, wird schwierig. Hat Jesus gesagt, das Wort ist vom Vater? Ja oder nein? Hat er so gesagt? Nein. Er hat gesagt, beschreib mir den Vater, damit ich mir selbst die Antwort gebe. Korrekt? Sonst könnte ja ein neuer Prophet kommen und sagen, das Wort war doch vom Herrn. Stimmt's? Dann kann ich sagen, du kannst es noch, du kannst noch 100 schicken, das war niemals vom Herrn. Warum? Weil es bei mir Klick gemacht hat. Der Vater kämpft niemals gegen mich. Wie oft? Niemals. Er ist für mich, nicht gegen mich. Gut, jetzt habe ich 4 Jahre, wo ich davon frei bin. Und das, was noch vor mir liegt, da bin ich auch noch frei. Aber überleg dir mal, 20 Jahre war das wie eine Regenwolke über meinem Kopf, die mich ständig begleitet hat. Für andere schien die Sonne und bei mir regnet's. Und heute Morgen spüre ich, dass der Heilige Geist euch oder die auch im Internet dann zuhören, herausfordert, nachzudenken, wo solche Worte in deinem Leben aktiv sind. Das muss nicht eine geistliche Prophetie sein. Das können Worte von deinen Lehrern sein, von deinen Großeltern, von deinem Meister, von deinen Eltern vor allem, von deinem Ehemann, von deiner Ehefrau. Und ich denke, wir beten nachher. Ich weiß noch nicht, wo das hingeht, aber wir sind mal ein bisschen auf der Reise. Einfach heute Morgen einen Zug eingestiegen. Wohin fährt, wissen wir nicht. Aber irgendwo fährt er hin. Ist das wichtig für uns? Leute, das ist immens wichtig. Ich wünschte, ich hätte das schon vor Jahren davor gemerkt. Und jahrelang war das mir die wichtigste und kostbarste Prophetie. Ich habe die am Anfang bewahrt wie ein Schatz. und habe mich darüber noch gefreut und war ganz happy drüber und habe gesagt, keine Prophetie war akkurater wie die. Bis du immer weiter in die Wahrheit kommst. Stimmt's? Vor ein paar Jahren, könnte auch so 18 rum gewesen sein, glaube ich sogar fast, da hat der Heilige Geist euch gefragt, ob ihr die ganze Wahrheit wollt. Könnt ihr euch erinnern? Und da war eine Mordsdynamik da, bis zu Corona. Dann war es alles ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist immer noch dasselbe. Gott fragt uns immer wieder, willst du die ganze Wahrheit? Wir leben oft in unserem Leben in so einem Lügenkonstrukt. Wir reden uns Dinge schön, wir biegen Sünde hin, wie es uns so gerade gefällt, wie wir gerade denken, ja, da kommen wir mit klar, wir arrangieren uns damit. Jeder von uns, ohne Ausnahme, der eine mehr, der andere weniger. Aber wollen wir die ganze Wahrheit? Wahrheit macht frei. Und je freier du bist, desto gefährlicher wirst du. Du bist wie eine tickende Bombe. Der Teufel hat keinen Bock auf dich. Du bist wie so eine Seemine und da fahren die Schiffe vorbei. Und je näher die drankommen, desto näher steigt die Gefahr, dass es bumm macht. Und das ist so ein Geist dasselbe, aber im Positiven. Wo Leute, die in dein Leben kommen, merken, irgendwas ist bei dir anders. Und je mehr du in der Wahrheit lebst, desto mehr bist du wie jemand, der die anderen aufrüttelt, der ihnen die Augen öffnet. Du bist wie so ein Störenfried für Sünder. Die fühlen sich nicht wohl in deiner Gegenwart zu saufen, zu lästern oder die Dinge machen, zu machen, die die Welt halt macht, weil sie irgendwie spüren, dass du anders bist. Ich könnte es auch Licht nennen, Gegenwart Gottes. Und dann habe ich die Woche so ein Bild gesehen von Gott, und das fand ich so interessant. Ich sah eine Goldmünze, eine große Goldmünze, wie sie so eine Zeitlupe drehend in den Matsch fiel. Und sofort wusste ich, die Goldmünze, das bin ich. Und der Matsch ist die Sünde dieser Welt. Wenn diese Goldmünze im Matsch liegt, wie viel Wert hat sie verloren? Hä? Keinen. Seid euch sicher? Aber manche, die Goldmünze im Dreck sehen, sagen, Willine, die ist ja ganz schmutzig. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist ja echt interessant. Jede Goldmünze hat eine Prägung, richtig? Wie eine normale Münze auch. Und dann habe ich gesehen, wie der Vater zu mir sagt, an deiner Wiedergeburt, Thomas, wurdest du von einer Blechmünze zu einer Goldmünze. Die Leute in der Welt erkennen das nicht, weil die sehen immer noch deine Prägung. Stellt euch mal eine 1-Euro-Münze vor. Eine normale 1-Euro-Münze und eine 1-Euro-Goldmünze. Das Interessante bei der Goldmünze ist, oder ich fange mal mit der Blechmünze an, die Blechmünze, der Wert der Blechmünze ist das, was draufgedruckt ist, die Prägung. Korrekt? Wie viel ist eine 1-Euro-Münze wert? 1 Euro, nicht mehr, nicht weniger. Bei einer 1-Euro-Goldmünze, hör mir gut zu, ist die Prägung völlig Banane. Die Prägung interessiert niemand. Es interessiert nur das Gewicht. Du bist von deiner Prägung, von dem Wert der Prägung, was diese Welt macht, wo sie sagen, du bist Professor, Arzt oder Rechtsanwalt, deine Prägung. Oder du bist ein Loser, ein Versager, ein Taugenichts, ein Süchtiger. Das ist deine Prägung dieser Welt. Und genauso viel ist die Münze wert, was auch immer deine Prägung dieser Welt ist. Aber die Goldmünze ist die Prägung völlig Banane. Kein Goldsammler oder Münzsammler interessiert groß, was die Prägung ist. Es interessiert nur das Gewicht des Goldes. Versteht ihr soweit? Und das ist in unserer Bekehrung passiert. Die Leute in der Welt können nicht sehen, dass du eine Goldmünze bist. Die schauen nur auf die Prägung und sagen, kenne ich doch so. Sagt der Thomas von Heidelberg, ich kenne ihn doch. 1 Euro mehr ist er nicht wert. Gibt so eine schöne Stelle in der Bibel, wo es heißt, Menne, Menne, Tegel zu leicht befunden. Wenn Gott dich wiegt, dann hast du ein Gewicht. Die Prägung interessiert Gott nicht. Aber die Leute in der Welt können deine Prägung, und das ist alles, was sie kennen. So haben sie Jesus behandelt. Den kennen wir doch. Ist doch Josef und Marias Sohn. Was will das sein? Der Sohn Gottes? Der spinnt doch. Warum? Weil sie das Gold nicht erkennen konnten. Und ich sah, ich habe ich so gedacht, boah, krass. Und wenn du eine Goldmünze und eine Blechmünze für ein paar Jahre vergräbst und holst sie wieder raus, wirst du was feststellen. Die Goldmünze hat keinerlei Schaden erlitten. Aber die Blechmünze ist angefressen. Und zwar durch den Dreck dieser Welt frisst die Blechmünze auf. Die Sünde und den Dreck und die Angebote dieser Welt fressen Menschen auf. Sie lösen sie auf. Sie verlieren ihre Prägung, sie verlieren ihren Wert. Man kann nicht mal mehr erkennen, dass sie eine Münze waren. Bei der Goldmünze, egal wie lang die Zeit ist, die Zeit kann der Goldmünze nichts anhaben. Und das Interessante, was der Herr mir heute Morgen sagte, sagte Thomas, weißt du eigentlich, wo Gold wächst? Im Dreck. Gold wächst im Dreck. Ist das nicht der Hammer? Gold wächst im Dreck. Es gibt keinen Goldnugget oder Streusel oder Sandkörner oder egal wie groß und klein, die nicht aus dem Dreck kommen. Gott hat uns aus diesem Dreck dieser Welt rausgeholt und hat gesagt, egal wie deine Prägung ist, ob deine Eltern gesagt haben, tolles Kind, blödes Kind, liebe ich, lehne ich ab, all diese Prägungen, egal was da drauf geprägt ist von der Welt, das interessiert den Vater nicht. Er lässt die Prägung drauf, weil du bist immer noch der Thomas, du bist immer noch, wie du heißt, du hast, bist jetzt nicht eine neue Persönlichkeit, aber das, was vorher nichts wert war, ist zu einer Substanz geworden, die absolut wertvoll ist. Dein Gewicht zählt. Das ist dein innerer Wert. Nochmal, von außen kann man es nicht beurteilen, weil die sehen nur deine Prägung. Sagen, das, der ist auch nur ein Euro wert wie ich. Was will der überhaupt? Aber Gott hat aus dir ein Goldstück gemacht, eine Goldmünze. Und weißt du, was der Vater macht, wenn du in die Ewigkeit kommst? Der macht dich mal ganz kurz ganz heiß. Der lässt dich mal ganz kurz glühen. Was verschwindet? Nur eine Sache verschwindet. Danke, Schatz. Die Prägung. Die Prägung löst sich auf im Schmelzprozess. Alles, was die Welt gesagt hat, was du bist, macht wupp weg. Es bleibt nur das Gold übrig. Und du bist eine wertvolle Münze in der Hand Gottes. Und habe ich so gespürt die Woche, was der Vater mir sagen will. Egal, Thomas, wie oft du in den Dreck fällst. Dein Wert vermindert sich niemals. Der Teufel sagt dir immer, sobald du gesündigt hast, oh, jetzt ist aber die Zehnerkarte voll. Jetzt ist der Vater aber sauer. Oh, jetzt hast du aber einmal zu viel. Kennt ihr diese Spielchen? Diese unendlichen Spielchen, die er versucht, mit uns zu treiben und uns immer wieder in die Ecke zu drängen. Ich habe gemerkt, der Teufel hat nur so viel Macht über mich oder mein Leben, wie ich ihm glaube. Stimmt's? Du bist erfolgreich oder nicht erfolgreich nur aufgrund von den Dingen, die du glaubst und die du dann natürlich auch aussprichst. Die geschehen nach den Worten deines Mundes. Amen. Du kannst heute Hartz IV sein und sagst, nächstes Jahr bin ich Millionär. Wenn es gut für dich ist, wird es passieren. Wenn der Vater weiß, du wirst nicht vom Glauben abfallen, weil du jetzt Millionär geworden bist, dann wird es passieren. Wenn er weiß, du würdest abfallen, wird es nicht zulassen, weil er liebt dich mehr, als dass er dich dann abfallen lässt. Und dass du ihm den Rücken zukehrst. Eine Goldmünze, die hat einen Wert. Und dieser Wert, den hat der Vater bestimmt. Er schaut in uns rein, er sieht da Dinge, die sehen wir selber nicht mal. Ich frage mich bis zum heutigen Tag, wo der Herr zu mir gesagt hat, wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll in meinen Augen. Ich frage mich bis heute, was ist denn wertvoll an meinem Leben? Natürlich könnte ich ein paar Dinge aufzählen, aber das ist nicht die Antwort. Was ist denn wertvoll an deinem Leben? Kommen immer gleich so Gedanken, wie viel hast du die Woche bekehrt, wie viel hast du gebetet, ist schon wieder Leistungsdenken, merkt ihr das so? Versucht immer reinzukommen. Und der Teufel, der passt immer auf so, was wir reden, was wir, wo wir gerade stehen. Und dann versucht er uns immer mit unseren eigenen Waffen zu schlagen. Zweifelst du an dir selbst, ist er sofort nebendran und sagt, das habe ich heute auch schon gedacht. du bist gar kein richtiger Sohn Gottes. Du bist gar keine Tochter Gottes. Du bist eine Blechmünze. Wo soll's da goldig sein? Ist alles Blech. Klack, klack, klack. Hör doch mal, wie das klimpert. Du bist Klimpergeld. Wenn wir das glauben, was der Vater über uns sagt, werden wir gefährlich für den Teufel. Weil wir einen Unterschied machen zur Welt. 4 Jahre geht's mir jetzt gut. 4 Jahre, wo ich nicht einen Tag hatte, wo ich an der Gottesliebe gezweifelt habe. Mit einer Entscheidung. Zu erkennen, dass der Vater nicht gegen mich kämpft. Aber solche Worte kann man wunderschön verpacken, wisst ihr das? Kann man wunderschön verpacken und, ne? Und das Interessante ist, 2012, als wir nach Heidelberg hierher gezogen sind, habe ich alle Prophetien, die ich hatte, und ich hatte Hammerprophetien, von bekannten, namhaften Leuten, alle weggeschmissen. Ich habe gesagt, ich schmeiß die heute alle in Container rein, und wenn der Vater davon irgendwas gesagt hat, wird das Wort bleiben. Und alles andere ist jetzt mal weg. Und ich merke, seitdem habe ich eigentlich einmal eine Prophetie wieder gekriegt, aber da ist auch nichts passiert davon. Und ich merke, ich liebe Prophetie, versteht mich richtig. Aber es ist sehr gefährlich, sein Leben auf Worte von einem Dritten aufzubauen. Nochmal, prophetisches Reden verachtet nicht, aber prüft alles und das Gute behaltet. Ich komme aus einer Zeit, aus einer Prägung der Pfingstbewegung, der Charismatiker, wo das war das Beste, wenn du jeden Tag eine Prophetie bekommen hast. Und am besten noch von namhaften Leuten. Dann warst du der King of the Prophecy, der Checker vom Neckar. Du warst von allen anderen angesehen. Boah, was der über dir gesagt hat, wow. Heute merke ich, ich brauche das gar nicht mehr. Ich habe gar keinen Hunger mehr danach, nach Prophetie. Und nochmal, ich bin nicht gegen Prophetie. Echte Prophetie ist wirklich gut. Aber ich merke, das Wort Gottes in mir, dieser Schatz in irdenen Gefäßen durch den Heiligen Geist, dieses Wort in mir, lässt mich so stabil werden, dann brauche ich gar keine Prophetie. Denk mal in der Tiefe drüber nach. Wenn Gott zu dir reden will, wird er reden. Und wenn er einen Esel schickt und ein Esel redet oder die Steine reden, steht im Wort. Er wird zu dir reden, mach dir keine Sorgen. Aber wie viel Charismatiker und Pfingstler sind so geprägt, ich brauche jetzt ein Wort. Wo ist die nächste prophetische Konferenz? Und ich behaupte mal, das meiste dort ist echt nicht vom Herrn. Wer hat Hunger nach dem prophetischen Wort? Denk mal drüber nach kurz. Ja, die Seele schon. Aber es sind Leute, die unsicher sind. Leute, die unsicher sind, die brauchen ein prophetisches Wort. Bist du bei mir? Wenn du gute Eltern hattest und gehst mit 18 im Jahr als Au-pair-Mädchen irgendwo in die Welt, nach Kanada oder Amerika, und irgendjemand ruft dich an und sagt, oh, dein Papa, der ist so stinksauer mit dir. Boah, der ist auf 180, seit du weg bist. Wenn du deinen Papa nicht kennst, was passiert? Oh, ich ruf mal die Tante an, ob die das auch weiß. Du wirst unsicher. Komm, sei ehrlich. Wenn du aber weißt, dass du weißt, dass du weißt, sagst du, das kann ja gar nicht sein, weil ich bin mit dem Papa am Reinen. Das ist alles geklärt, alles gesprochen. Warum sollte der jetzt wütend sein? Dann brauchst du keine Prophetie. Ist das wahr? Wenn du stabil bist und stehst, das Wort kennst, den Vater kennst, für was brauchst du dann eine Prophetie? Und meistens dann wird aber Gott reden. Aber es ist nicht so, dass du der Jäger der verlorenen Prophetie bist und mit allem dahinterher rennst, sondern du stehst im Wort. Wir könnten, wenn wir jetzt größer wären, könnten wir die Stadthalle anmieten und schreiben hin, prophetische Konferenz so und so, und Propheten Nummer 1, 2, 3, 4 und 5 kommen. Jeder bekommt ein persönliches Wort. Die Stadthalle wäre ausgebucht. Kann ich dir schriftlich geben. Da kommen sie aus ganz Deutschland, würden sie anreisen, Heidelberg wäre ausgebucht in den Hotels. Alle, weil sie ein Wort kriegen. Würdest du aber sagen, wir machen eine Glaubenskonferenz, wo wir zuerst mal den Kanal durchschrubben und den Dreck rausschrubben und dann füllen wir uns mit dem Wort. Da wären nicht viele da. Vielleicht nur die Ordner und der Veranstalter. Wisst ihr, Prophetie, und ich bin nicht dagegen, nochmal, es ist gut, wenn es von Gott ist. Und ein gutes Wort zur rechten Zeit ist wie Balsam, auf jeden Fall. Aber da läuft so viel schräg. Weil du musst dich fragen, was ist die Herzenshaltung, der Charakter und die Motivation dessen, der prophezeit? Ist der ganz nah beim Herrn? Liebt er dich von ganzem Herzen? Oder ist es ein Showman? Will er bewundert werden? Will er dem Pastor, der ihn eingeladen hat, zeigen, wie toll er ist, was für tolle Worte er hat? Vor ein paar Jahren hatten wir einen Mann hier, ein alter Freund von mir, der meint, der wäre prophetisch. Und hat er mich 2-3 Jahre bedrängt, dass er hier dienen darf. Und irgendwann habe ich klein beigegeben, habe ich gesagt, ja, komm halt, gucken wir mal. Ich wusste aber schon, dass das, was er hat, ist nie etwas Offenbarendes dabei. Er sagt immer nur die Dinge, die man mit dem natürlichen Auge sehen kann oder was auf jeden passt. Oh, so spricht der Herr, hat dich lieb. Oh, der Herr ist für dich. Das passt ja für jeden. Da ist ja nichts drin. Und dann weiß ich noch, da hat er hier gedient. Und genauso hat er der ganze Gemeinde gedient. Aber mit, oh, er war voll dabei. Geschwitzt und, oh, und laut und leise geworden. Dann bin ich aufgestanden und ich wollte das gar nicht sagen. Aber ich glaube, das war vom Herrn. Habe ich gesagt, ja, das war jetzt nicht schlecht, aber was Offenbarendes war nicht dabei. Bumm, er ist fast vom Stuhl gefallen. Seitdem habe ich auch fast nichts mehr von ihm gehört. Er war echt beleidigt. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, hörst dir selber nochmal an. Wahrheit tut weh. Aber sie macht was? Frei. Und wenn er meint, er muss ein Prophet sein und ist nicht berufen, macht er mehr Schaden als gut, versteht er? Und Leute, die viel Schaden im Prophetischen erlebt haben, und dann zum echten Prophet kommen, sind zu. Können gar nicht mehr empfangen. Am schlimmsten ist es bei Krankheit. Wenn jemand krank ist und da kommen diese wilden Propheten, die ne, bei 3, der wo nicht auf dem Baum ist, wird dann bebetet und beprophezeit. Bruder, ich habe auch noch ein Wort für dich. Oh, ich habe schon eine ganze Tasche voll. Nee, ich habe auch noch eins, komm. Die Leute mögen das nicht mehr. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott wieder prophetisch reden will. Mit Worten, die gepaart sind mit Kraft. Kraft. Worte mit Kraft. Spricht und wird. Amen. Ohne die Show, ohne dass irgendein großer Name irgendwo unterwegs ist. Wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du am allerbesten Menschen dienen. Weil du suchst nicht deine Ehre, du suchst nicht irgendjemand zu beeindrucken, sondern du spürst, der Vater möchte diesem Mensch, dieser Person dienen. Und da ist das Geheimnis. Ich glaube, der Vater hat noch mehr vor als das, was wir bisher erlebt haben. Ich glaube, die Apostelgeschichte endet, wie sie angefangen hat. Ich glaube, das Zeitalter der Gemeinde, wir sind in den letzten Tagen davon, endet, wie es angefangen hat. Wenn man den meisten Kinder Gottes lehren würde, dass sie eine Goldmünze sind, wie viel Verdammnis ist noch möglich? Ich habe Jahre verbracht davor, vor der Prophetie, bin ja schon ein paar Jahre Christ, wo ich immer wieder ein Verdammnis war, wenn ich gesündigt hatte. Und immer wieder habe ich Dinge geglaubt, der Vater ist jetzt zornig, der Vater ist sauer. Ich habe das, was ich von meinem natürlichen Vater als Prägung hatte, habe ich übertragen auf den himmlischen Vater. Und ich kannte von der Bibel so gut wie nichts. Dann bist du immer dafür prädestiniert, dass du da auf diese Dinge reinfällst. Aber je mehr du das Wort kennst, je mehr du frei wirst, desto mehr merkst du, nee, das kann gar nicht sein, weil der Vater nicht so ist. Es passt nicht zusammen mit dem Charakter des Vaters. Der Vater ist Liebe. 1. Korinther 13, wenn du das liest, da weißt du genau, wie der Vater ist. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Der Vater ist langmütig und freundlich. Er eifert nicht. Er sucht nicht das Seine. Er ist kein Showman. Du würdest Jesus, wenn er heute käme, nicht in Las Vegas finden. Da wäre nicht die Werbung Jesus Christ Superstar, heute Abend Heilungsabend. Das wäre da nicht. Ganz oft liest man im Wort, wenn Jesus Leute geheilt hat, hat er zu ihnen gesagt, sag's niemand. Habe ich mich oft gefragt, warum sagt es Jesus? Sag es niemand. Und sofort gingen sie raus und haben es überall rumgeschrien. Und dann hört man, dass Jesus hörte, wie die Leute kommen, und dann verschwand er. Jesus wusste, die Leute würden ihn anbeten aus der falschen Motivation. Nicht, weil sie ihn lieben, sondern weil er Mr. Healer ist, der Heilung. Und vor allem Jesus weiß, wenn die Ehre, die eigentlich dem Vater gebührt, wenn sie die ihm geben. Er will das nicht. Er sagt, ich gebe alle Ehre dem Vater. Immer wieder erwähnt er, dass er gekommen ist, um den Vater seinen Willen zu tun, um den Vater zu verherrlichen. Ich glaube, der Vater sucht Zeuge, die ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. Die wirklich ein Herz haben für den Vater. Die Dinge spüren. Und je mehr wir das hier praktizieren, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, desto mehr sind wir im Fokus vom Teufel. Er würde gern diese Gemeinde zerstören. Das wäre seine größte Freude. Hier alles zu Ende zu bringen, mich zum Schweigen zu bringen, euch irgendwie zu zerstreuen. Das wäre sein größtes Ziel. Weil wisst ihr, egal wie klein wir hier sind, die Mächte hören zu. Und die gehen zu ihrem Meister und sagen, hey Alter, du hast doch letzte Woche erzählt, du bist der Mr. Universe. Der kleine Bauer in Heidelberg erzählt, dass du unter seinen Füßen bist. Ja, wir hatten jetzt recht. Was soll er dann machen? Ist er unter meinen Füßen oder nicht? Ja, Amen. Das gibt Ärger im Reich der Finsternis. Da ist Konfliktpotenzial. Und Satan denkt sich, bring den irgendwie zum Schweigen, egal wie. Hauptsache, der hält die Schnauze. Wenn du schöne Sachen predigst, Wohlstandsevangelium und keine Ahnung, irgendwas, was die Leute gern hören wollen, nach denen ihnen die Ohren jucken, sagt der Teufel, das ist in Ordnung. Mach ruhig weiter, das ist gut so. Aber wenn du ihnen die Wahrheit predigst, dass sie frei werden, denk mal drüber nach, wie viele Gemeinden oder Kirchen es gibt, wo die Leute absolut zu 100% abhängig sind vom Prediger, vom Pastor. Ist der nicht da, ist es schwierig. Ich bin froh, dass ich das hier nicht praktiziere, so gut ich es kann. Wenn ich mal nicht da bin, bin ich nicht da, so wie letzte Woche. Da habt ihr trotzdem einen tollen Gottesdienst gehabt, habe ich gehört, oder? Weil euer Fokus ist nicht auf mir, sondern auf den Heiligen Geist und auf Jesus. Und da drauf muss der Fokus sein. Stimmt's? Manchmal passieren Dinge, die gehen mir auch auf die Nerven, die kosten mich auch ganz viel Kraft und ist herausfordernd. Aber ich weiß eins, Gott ist treu. Glaubt ihr das? Ich bin lieber eine leicht verbogene Goldmünze als eine kerzengerade Blechmünze. Vielleicht habe ich ein paar Macken in meiner Goldmünze. Das macht nichts. Vielleicht ist da ein bisschen was verbogen. Vielleicht hat sie der Teufel mal auf die Schienen gelegt, wie wir Kinder früher. Und der Zug ist drüber und ich sah ganz komisch aus. Aber das Goldgewicht ist immer noch da. Egal wie sehr der Teufel uns manchmal verbiegt, unser Wert ist immer noch da. Wir gehören immer noch Christus Jesus. Amen. Komisch, ohne Bibelstelle zu predigen. Kommt mir auch komisch vor. Seit gestern Mittag ist wieder irgendwas im Busch. Irgendwas läuft schon wieder, aber mächtig. Aber ist mir egal. Bestätigt ja nur, dass wir richtig sind. Weil wenn die nie vorbeischauen, dann weißt du auch Bescheid. Aber wenn sie immer wieder mal kommen und irgendwas machen, dann wissen wir doch, dass wir richtig sind, oder? Ich habe mich heute gefragt, was machen wir heute? Singen wir Lobpreis bis zum Schluss? Beten wir? Keine Ahnung, was wird es? Hm. Mir gefällt das Bild von der Goldmünze. Wir haben ein Gewicht. Die Leute in der Welt verstehen das Gewicht nicht. Die sagen, nö, nicht das Gewicht ist ausschlaggebend, was drauf geprägt ist. Hast du einen Doktortitel? Nö, ja, ich brauche keinen Doktortitel. Ich bin der Sohn des Königs. Amen. Ist das wahr? Gott ist gut. Und immer wenn der Teufel mir sagt, es geht zu Ende, dann weiß ich, es geht weiter. Immer wenn der Teufel mir sagt, so, bereite dich drauf vor, das ist dein letzter Gottesdienst, dann weiß ich, jo, da kommen noch ein paar Jahre. War bis jetzt immer so. Der kann uns nicht stoppen, der kann dich nicht stoppen. Der kann dir nur seine Gedanken in dein Herz geben und du fängst an, das zu sprechen. Wenn du anfangen würdest zu sagen, oh, ich fühle mich hier nimmer wohl, ist immer dasselbe, dann dauert es eine Weile, dann bist du vielleicht weg. Ich weiß eines, habe ich wirklich gelernt, aus Erfahrung und auch aus dem, was ich erlebt habe. Wenn Gott nicht sage, geh, und du gehst, du wirst nicht glücklich. Du gehst aus der Schlange raus, kurz vom Schalter, wo du drangekommen wärst, und musst ganz außen rum und dich ganz hinten wieder anstellen. Was nicht mehr kommt, ist die Zeit. Schade, dass es manche Leute, die hier waren, nicht begriffen haben. Immer mal wieder kriege ich so ein bisschen was erzählt von Leuten, die gegangen sind. Die sind mit Fanfaren gegangen, haben mir erzählt, wie grün das Gras da drüben ist. Manche, die gegangen sind, haben bis heute, nach Jahren, noch keine neue Gemeinde gefunden. Ist auch logisch. Wenn du gehst, weil um Gott hat nicht gesagt, geh, wie soll das gesegnet werden? Geht ja nicht, oder? Und ich meine das ja nicht böse nachtragen oder Edge-Badge. Habe ich ja nichts davon, ganz im Gegenteil. Die haben einen Schaden, wir haben einen Schaden, begrenzt. Aber ich weiß, wenn die Ampel nicht rot ist, sagt auch schon der Fahrlehrer, nicht losfahren. Nicht grün ist, danke Schatz. Solange die Ampel noch rot ist, nicht losfahren. Erst wenn sie umschaltet auf grün. Und im Geist ist es genauso. Wir halten fest, Amen. Wir halten fest an dem, was wir haben. Und wir schauen auf den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns durch diese Glaubenslehre geführt hat die letzten Jahre. Wo ich merke, wow, seid ihr stabil geworden. Ihr seid so stabil geworden. Wo ich manchmal gesagt hätte, Thomas, denkst du, dass das stabil wird? Hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Es ist noch arg Wackelpudding. Aber Gott hat gesagt, das ist Beton, das wird schon. Da ist nur ein bisschen viel Verzögerer drin, aber das wird schon. Und irgendwann war das Ding steinhart. Und was hart geworden ist, ist ein tragfähiges Fundament. Das merkt man bei euch. So schnell haut euch nichts um. Und schon wieder ärgert sich einer und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich extra 300 Päckchen Angst bestellt. Ja, was soll ich die denn verteilen in der Church? Da will sie keiner. Alles, was in deinem Leben passiert, alles, muss dir zum Besten dienen. Alles, ohne Ausnahme. Überlegt euch mal den Satz, das ist das Verrückteste, was es gibt. Römer 8, Vers 28. Verrückt, alles muss uns zum Besten dienen. Ich weiß, dass du immer gleich sagst, Halleluja, so ist es. Nee, du, da steht da zwar aber, habe ich früher gesagt, aber wie soll das nur, aber wie kann das nur, aber wie soll das werden? Rückblickend ist man immer schlauer. Da merkt man, oh ja, das war wirklich gut, danke Herr. Manchmal ist es auch so, dass Gott uns aus einer Vollgasfahrt an die rote Ampel schickt. Und wenn du gerade so schnell gefahren bist, merkt es manchmal, wenn ich von der Autobahn runterfahre, da fahre ich noch mit 160 in die Abfahrt rein, weil das war noch so die ganze Zeit so, ich habe so einen Flow. Und dann merke ich, oh, die Kurve ist aber eigentlich, oh, ich muss auf die Bremse treten. Und manchmal so, oh, wenn die Kurve arg zumacht, ne? Und dann merke ich so, oh, ich muss aus dem Autobahnmodus raus, ich bin wieder auf der Landstraße. Aber manchmal macht Gott so aus einer Vollgasfahrt, sagt er, so, jetzt kommt eine rote Ampel davon. Und du denkst so, Autobahn, da gibt's keine Ampeln. Und auf einmal ganz rot alles. Und du merkst, was ist denn jetzt los? Gott bewahrt uns vor Dingen, die zu größerem Schaden führen. Und er schult uns durch seine Liebe, durch seine Gegenwart. Und ich bin echt dankbar, dass ich, wenn ich mir selber beim Reden zuhöre, dass es alles schon viel, viel besser geworden ist. Und meine Frau und ich, wir tun uns da immer gegenseitig ermahnen. Wenn mal wieder so ein Punkt ist, wo ich merke, oh, und dann haue ich wieder einen raus und dann schad's. Und dann so, ich will keine rote Ampel jetzt, nerv mich nicht. Aber dann merke ich so, doch, das brauche ich jetzt gerade. Erstmal anhalten, durchatmen. Und dann merke ich so, halt, Moment, was sagt der Teufel? Alles wird ganz schlimm, alles wird immer schlimmer, kennt ihr das? Dann sage ich, alles wird gut, alles ist gut, alles wird immer besser. Amen. Wenn Gott für mich ist, wer kann wieder mich sein? Der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Gott ist mein Versorger nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Amen. Ich soll mir keine Sorgen machen. Im Wort steht keine Sorgen. Keine Sorgen. Schau doch die Vögel des Himmels an. Manchmal liest man das und denkt sich, ja, der hat gut reden. Hey. Der muss ja nicht runtern essen. Doch, Jesus musste auch runtern essen. Manchmal habe ich so Momente schon gehabt, da habe ich echt mit Gott, ich so, Alter, komm mal runter, ich klatsche dir eine. Mach das bitte nicht. Das ist keine Vorbildfunktion. Ich war in den Emotionen. Und dann habe ich gesagt, komm doch du mal runter und geh arbeiten, komm doch du mal runter und gib dich mit den Idioten ab, komm mal du mal, ne? Früher so am Arbeitsplatz und so, guck mal, was ich von Chef habe, Volltrottel. Und dann sagt der Vater zu mir, du, das habe ich auch alles. Sag ich, ja wann denn? Jesus? Jesus hat sich auch mit allen abgegeben, der war auch in der Arbeit, der hat sich auch Josef untergeordnet. Josef war auch nicht das hellste Licht, glaub mir das. Sag mir irgendeine Situation, die Jesus nicht hatte. Gibt's nicht. Der Vater weiß genau, wie sich das anfühlt. Weil Jesus und er sind eins. Und jede Situation, die Jesus erlebt hat, war der Vater live dabei. Er spürte die Not, die Jesus hatte. Das Mitleid, das Erbarmen, das war alles vom Vater. Leute, ich glaube, heute ist irgendwie anders, weil ich irgendwie spüre, dass der Vater was anders mit uns macht. Heute mal irgendwie die Geschwindigkeit rausnimmt. Leute, ich staune manchmal, wenn ich alte Predigten anhöre von vor 6 Jahren, vor 7 Jahren, vor 4 Jahren, wo ich denke, boah, das habe ich ja damals schon alles gesagt. Was davon ist wirklich in unserem Leben greifbar geworden? Was davon ist wirklich etwas, was wir umsetzen? Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit, hatte ich eine Predigt, die Knie beugen. Wer von uns beugt die Knie? Wer macht das zu Hause? Will jetzt keine Antwort. Wer macht das im Gottesdienst? Wer, ne? Jetzt mal, sagen wir mal, abgesehen vom gesundheitlich bedingt, ne? Ist zu Hause vielleicht auf dem Kissen einfacher, aber machen wir es, tun wir es. Und mehr als das äußerliche Knie beugen, tun wir es innerlich? Das ist nur ein Beispiel von vielen. Beugen wir wirklich unsere Knie vom Vater? Beugen heißt aufgeben, loslassen, anbeten. Oder haben wir immer noch Lust auf unseren Willen? Denk mal an Situationen in deinem Leben, die dich aufregen. Wo du richtig, Am Donnerstagabend habe ich euch von meinem Nachbarn erzählt, die da waren. Wo ich Lust gehabt habe, richtig in den Streit zu gehen und Gott sagt, komm, wir nehmen mal die Luft raus. Wie die Luft raus, wow. Und habe ich gemerkt, oh, es sind immer noch Haufen Thomas da. Es ist immer noch viel Thomas da. Aber am Ende habe ich es geschafft, in Frieden auf meinen Nachbar zuzugehen und einen Streit zu vermeiden. Warum? Ich habe meine Knie gebeugt. Ich habe gesagt, Vater, dein Wille geschieht, nicht mein Wille. Hilf mir jetzt in der Situation, ich brauche Hilfe. Das ist eine Entscheidung, Leute, die ist wichtig. Gestern bei uns gegenüber im Haus ist immer Polizeikontrolle, letzte Zeit andauernd. Mein erster Gedanke ist immer, die brauchen wieder Geld. Ja? Und dann denke ich mir immer, komm, ich fahre aus Spaß jetzt gerade mal 3-4 Mal vorbei und wenn der winkt, halte ich nicht an. Und so, und sag mal, was sind das für Gedankengänge? Ja, ich fühle mich irgendwie provoziert, was die da eine Polizeikontrolle machen, gestern auch. Da gucke ich denen zu, ich höre auch, was die reden. Auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, hör mal genau hin, beobacht mal den Polizisten. Ein ganz netter Mann. Geht hin, guten Abend, Polizeikontrolle, bitte Führerschein, Fahrzeugschein. Ganz nett. Und er sagte, Herr, warum regst du dich auf? Ja, und dann haben sie die Betrunkenen haben sie gesucht. Soll ich mich darüber aufregen? Wie viele Leute werden totgefahren von einem, der betrunken war? Wenn es dein Kind wäre, dann würdest du sagen, da müssten mehr Kontrollen sein. Stimmt's? Aber ich habe so gemerkt, wie mein Fleisch schon wieder Chef spielen will. Schon wieder der Oberlehrer raushängt. Ja, Mann, Mann, Mann. Und so ertappen sich immer wieder. Und der Heilige Geist mag solche Situationen, wo er uns zeigt, wie wir drauf sind. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein Spiegel. Im Spiegel siehst du nur einen. Nicht 100 Verdächtige, einen. Stimmt's? Ja, da steht sogar im Wort, dass es wie ein Spiegel für uns ist, wo wir uns erkennen. Oder auch nicht. Und ich weiß, der Vater ist ein Gentleman. Er ist jemand, der zwingt uns zu nichts und er verbiegt uns zu nichts. Er will immer, dass wir unser Ja dazu haben. Aber das ist nicht leicht, gell? Vor Jahren hat Gott mir was gesagt, was ich euch im Gottesdienst sagen soll. Das ist mir die letzten paar Wochen wieder eingefallen. Wenn ich jetzt ein Wort hätte, prophetisch, natürlich prophetisch, bring morgen dein ganzes Geld hierher. Verkauf alles, bring dein Geld hierher. Soll ich noch ein bisschen warten, bis du dir sicher bist, was da gerade so... Wenn ich dir sagen würde, kündige deinen Job und dann wart, was der Herr dir sagt. Geh mal zu deinem schlimmsten Feind und versöhn dich heute noch. Nimm mal die Schwiegermama in den Arm. Ich könnte endlos weitermachen. Ich, ganz ehrlich, ich mit drin, der erste Gedanke ist, komm, sei ehrlich, oder? Und dann sagt Jesus zu mir, stell dir vor, Thomas, heute Abend 22 Uhr ist die Entrückung. Heute, nicht morgen, heute Abend 22 Uhr. Hier wird ein Engel erscheinen, uns zu sagen, wir alle wüssten, das passiert heute um 22 Uhr. Und dann wird der Herr sagen, geh und verkauf alles und bring's heute noch. Ja, Herr. Oh, ich durfte noch. Geh zu deiner Schwiegermama. Natürlich, sofort. Was ist anders, wenn der Herr heute nicht kommt? Nur unser Fleisch. Stimmt's? Wir halten fest an den Dingen, weil unser Fleisch nicht loslassen will, weil es nicht die Knie beugen will. Würden wir aber wissen, der Herr kommt heute Abend, wir würden uns noch mit allen Schuldigern versöhnen, wir würden schnell noch daheim ausräumen, noch ein paar Sachen in den Mülleimer werfen, wir würden schnell noch ein paar Dinge auf dem PC löschen, wir würden schnell noch dem Finanzamt einen Schreib zukommen lassen, einen Schrieb oder keine Ahnung, wir würden schnell noch den Nachbarn noch mal kurz das Evangelium erzählen, wenn sie auch ganz schlimm sind. Aber das bringt einem zum Nachdenken, oder? Und da merkst du, wow, da ist noch einiges an Veränderung nötig in uns drin. Noch einiges darf absterben, noch einiges darf beschnitten werden. Ist das wahr? Eines deiner wichtigsten Gebete muss sein, Vater, du bist der Weingärtner und du beschneidest. Und es ist gut und ich sage ja dazu. Und dann spürst du manchmal, wo es irgendwo zwickt. Und dann denkst du, irgendwas fehlt mir. Da war doch noch irgendwie so ein Ast. Irgendwas ist weg. Aber du merkst nach einer Weile, oh, das ist gut. Das ist gut, dass das weg ist. Leute, das Wichtigste, was wir haben auf dieser Erde, ist das Zwischenmenschliche. Das ist das, was uns am meisten herausfordert, was uns den größten Preis kostet, aber es ist genau da, wo das Evangelium zum Wirken kommt. Das Evangelium kommt nicht zum Wirken, wenn du rumläufst mit Traktaten in der Hand oder dich in die Fußgängerzone stellst. Da passiert nichts. Das Evangelium ist auch nicht, wenn du gerade einen schönen christlichen Film geguckt hast und hast zwei Päckchen Tempos verbraucht, verlauter, ach, war das schön. Sondern das Evangelium ist im Zwischenmenschlichen, stimmt's? Und da stößt du auf Ablehnung. Da stößt du auf Unverständnis. Da stößt du auch manchmal auf Leute, die dann sofort sagen, oh, das ist aber toll, ja, ich nehme deinen Jesus an, oh, aber ich will bei dir einziehen. Hast du noch ein Zimmer frei? Ja, habe ich aber. Oh, das ist aber nicht Liebe. Da kommen alle möglichen Sachen an dich ran. Und ich glaube, Jesus war so einer. Wenn du die Geschichte von Jesus liest, vom Anfang bis zum Schluss, der war immer irgendwo, wo die Leute waren. Er war immer irgendwo, entweder beim Vater im Gebet, sogar manchmal eine ganze Nacht durch, um sich die Instruktionen zu holen. Ich glaube, dass Jesus im Gebet sah, welche Leute er am nächsten Tag heilt. Die kamen um die Ecke, wusste Jesus schon, oh, das ist der Gelähmte, oh, das ist der Blinde. Heute machen sie das Dach auf und lassen den Gelähmten runter. Oh, das wird heute lustig. Der wusste, was der Vater vorhat. Und Jesus sagte nicht, aber heute wollte ich mit den Jüngern an den See Genezareth, wir wollten ein bisschen baden. Heute ist die Sonne schön. Jesus war immer mit dem Herzen beim Vater und mit dem Vater da, wo die Not war. Er begegnete den Menschen in ihrer Not. Das ist herausfordernd, oder? Will ich das? Willst du das? Wollen wir da sein, wo die Leute eine Not haben? Wisst ihr, wenn wir so eins wären mit dem Vater, wie Jesus ist, oder Jesus es war, hätten wir keine Angst davor. Es wäre uns auch nicht unangenehm, sondern wir sagen, Vater, schick mich heute wohin. Du musst mal, wenn du das willst, wenn du das im Herzen hast, morgens aufstehen und sagen, Vater, schick mir heute eine Person, die sich bekehrt. Da sagt der Vater im Himmel, nee, also das sehe ich gar nicht ein. Es ist erst Montag. Bete am Mittwoch nochmal, dann überlege ich mir es für Freitag. Meinst du, Gott ist so? Nee, ich glaube, dass das möglich ist. Und dann die Frage ist, will der Vater uns dahin schicken? Ja, er will. Kann er dich dahin schicken? Bist du jemand, der dem Vater Freude bereitet, wenn er zu Leuten kommt? Oder bist du jemand, wo der Vater sagt, oh, die Kratzbürste, oh, das wird schwierig. Schon mal drüber nachgedacht. Ich sage das manchmal zu Singeln, die unbedingt heiraten wollen. Sag ich, guck doch mal in den Spiegel und frag dich, ob du ready bist für einen Partner. Ohne Vorwurf, will niemand zu nahe treten. Aber frag dich da mal ganz ehrlich selber, ob du bereit bist für einen Partner. Das ist ein heißes Thema, ich weiß. Aber jetzt pass auf, du hast ja alles in deiner Hand. Du kannst sagen, Vater, schick ihn heute und morgen heirate ich. Und dann stellt er fest, du bist eine Kratzbürste, dann wird's schwierig. Nimm das einfach mal als Beispiel. Aber du kannst auch sagen, Papa, ich wünsche mir einen Partner und ich weiß, du hast jemanden für mich. Papa, bin ich schon durchgebacken oder zieht es halb aus dem Ofen raus und der Teig ist noch ketschig? Bist du schon durchgebacken? Bist du ready? Und der Vater wird dir antworten. Der wird dir sagen, ja. Und dann wird die Person auch kommen. Oder er sagt, du, noch ein kleines bisschen. Wer ist so weise und isst einen Kuchen, der nicht fertig ist? Da kriegst du Bauchweh. Aber wenn du durchgebacken bist, dann weißt du, okay, das passt. Und manchmal war es vielleicht beim einen oder anderen schon so, dass der Vater schon jemand geschickt hat und es halt nicht in dein Beuteschema passte. Alles möglich, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du sagst, Vater, wenn du einen Partner für mich hast, in dem Beispiel, dann mach mich so, dass ich genau da passe und dass der Partner für mich passt. 100% gibt's nicht in dieser Welt, das wissen wir. Aber dann wird jemand kommen, du wirst merken, wow, oh, bin ich froh, dass ich gewartet habe. Glaubt ihr das oder nicht? Vanessa hat es erlebt. Ich habe gesagt, Vanessa, bete fürs Beste. Der größte Feind vom Besten ist das Gute, wie oft noch. Komm, sei ehrlich. Wer ist wirklich in der Lage zu sagen, Vater, ich warte auf das Beste? Wir nehmen das Gute und sagen, oh, ist okay, das passt schon so. Aber der Vater hat das Beste für dich. Ich will nicht einen guten Partner, ich will den Besten. Der Vater hat das Beste für dich. Es gibt so viele banale Beispiele. Ich habe es am Donnerstagabend erzählt mit meinen Winterreifen. Zwei Winterreifen gekauft oder kaufen wollen. Kosten gerade 130 aufwärts bis 200 Stück. Ja, dem ist viel zu teuer. Ich kaufe aber immer im Sommer, Frühjahr die Winterreifen, weil im Winter sind sie teuer. So wie meine Frau am Valentinstag niemals Blumen bekommt, weil da sind sie günstig. Nee, teuer war es. So. Da schenke ich ihr lieber unterm Jahr ein paar Mal und dann passt es. Naja, auf jeden Fall habe ich dann zwei gefunden. Ich mache die Story kurz und das war, der war wie wenn der Herr mich immer fragt, was soll es denn kosten? Ich sage, ja, so 100 wäre super. Billiger ist natürlich besser, aber 100 wäre schon gut. Dann habe ich beide Reifen gekriegt, den einen ganz billig, den einen ein bisschen teuren, aber durch zwei geteilt für 93 Euro das Stück. Das ist ein super Preis. Markenreifen, kein China-Scheiß. Also hat der Vater was für mich gehabt? Das Beste. Gesucht habe ich aber seit Januar. Was haben wir jetzt? Mai. Manchmal muss man warten. Immer wenn ich kaufen klicken wollte, sagte der Herr, warte, warte, warte. So habe ich meinen Hund erzogen. Würstchen hingelegt, Platz. Und dann drehst du dich rum, du drehst dich schon rum, geht er schon hoch. Nein, warten. Und wenn der Hund es nicht lernt, wird er dir auf der Nase rumtanzen. Du vergisst einmal die Kühlschranktüre und dann wirst du dich wundern, wo der Hund ist. Dem ist nicht zu warm. Deswegen ist er nicht im Kühlschrank. Der weiß, wo die Würstchen duften. Und das sind so Sachen, so kleine Prinzipien. Und wenn du das gelernt hast, dann weißt du, ich warte lieber noch, weil Gott hat noch einen besseren Deal für mich. Und dann spürst du, jetzt ist es dran, jetzt. So kaufe ich ganz, ganz oft, kaufe ich so, wo ich sage, Heiliger Geist, jetzt oder nicht? Warte. Dann diskutiere ich nicht, sei okay, Klappe zu. Manchmal bin ich ungeduldig, sei ich gucke aber morgen nochmal. Ich weiß schon, was er morgen sagt. Warten. Dann warte ich halt. Aber ich kaufe nicht, wenn ich nicht weiß, der Heilige Geist sagt, go. Wisst ihr, und das sind so Sachen, wo man im Alltag, banale Sachen, wenn ich jetzt Winterreifen gekauft hätte, Stück für 130, wäre ich nicht gestorben. Ich könnte mir auch immer morgen noch was zum Essen kaufen. Aber es geht um die Prinzipien zu lernen, die nämlich im Geist dasselbe sind. Amen. Leute, es ist wichtig. Ich bin eingeladen worden zum Predigen für November. Ich habe eigentlich keine Lust mehr. Habe ich dem Typ auch gesagt, ich habe keine Lust mehr, meine Geschichte zu erzählen, weil ich weiß, ich kann viel besser so predigen, wie meine Geschichte erzählen. Aber er will, dass ich meine Geschichte erzähle. Dann habe ich gesagt, ich gebe dir nächste Woche Zeit, ich muss erst mal drüber beten. Und dann habe ich gespürt, ja, zu ihm gehe ich, aber in die Sprecherdatenbank will ich nicht mehr. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, hör zu, ich komme, ich predige, aber schreib da rein, dass ich nicht mehr angefragt werden möchte, weil ich da meine Berufung nicht sehe. Versteht ihr, was ich meine? Ich will da nicht der Dauersprecher werden, da in jeder Stadt Deutschlands und da meine Geschichte erzählen. Ich habe da keine Lust drauf. Das ist für mich nicht aus dem Geist geboren. Das ist ne Wanderprediger. Das bin ich nicht. Und dann hat er gesagt, gut, machen wir so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich. Ich prüfe immer einzelne Dinge. Ist es vom Herrn, ist es nicht vom Herrn? Weil wenn es nicht vom Herrn ist, dann haben wir immer ein Problem. Eigentlich haben wir mehrfach Problem. Weil in dem Termin, wo ich dann dort bin und diene, blockiere ich den eigentlichen Sprecher. Und ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Also haben wir mindestens zwei Probleme. Schon mal drüber nachgedacht? Selbes hier, wenn jemand einen Dienst hat, ob er im Lobpreisteam mitsingt, ob er predigt, ob Küchendienst, egal, Ordnerdienst, egal was. Wenn du nicht dafür berufen bist, blockierst du den Platz für jemand, der da berufen ist. Ich meine, hier ist, in unserer kleinen Gruppe ist das kein Big Deal, aber in einer großen Gemeinde, da kannst du dir wirklich was einfangen, wenn da jemand an einer Position sitzt, wo da nicht dafür berufen ist. Das wird so zäh und so schwierig und am Ende ist die Person total frustriert und du selber bist auch frustriert und am Ende kommt nichts Gescheites bei raus. Und dann ist auch keine Salbung drauf, es ist kein Segen drauf, es ist zäh. Und so ist es auch mit dem Predigen, wenn du einfach irgendwo, ich meine, es gibt so Leute, die machen das, das ist denen ihr Ding, da will ich auch gar nicht urteilen, ob das dran ist oder nicht, aber ich spüre für mich, das ist nicht meine Berufung und da will ich nicht rein. Die Türen gehen aber auf. Ich könnte sagen, okay, passt, sag mal den anderen 40 noch, da werde ich auch kein, dann wirst du eingeladen. Es funktioniert ja, ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Aber die Frage ist, will Gott mich da haben? Ist es aus dem Geist geboren oder aus dem Fleisch? Und das ist immer wieder eine Herausforderung aufs Neue. Und lernen tun wir das so im Natürlichen, wo wir solche Dinge abfragen. wo wir mit dem Heiligen Geist kommunizieren, sagen, Heiliger Geist, ist es dran, passt es nicht? Und da lernt man das. Nochmal, ich denke, ich komme jetzt zum Schluss. Und wir wollten noch beten und dann feiern wir noch Abendmahl. Komm, lass uns mal aufstehen. Lass uns einfach mal aufstehen und mal tief in uns reinhören, ob es da Worte gibt, die dich schon dein Leben lang begleiten und du doch irgendwie spürst, da kommt nichts Gutes bei raus. Irgendwie belasten mich diese Worte. Ob das jetzt eine Prophetie ist oder ob deine Eltern irgendwas über dir ausgesprochen haben, du bist ein Taugenichts, du bist dies, du bist das oder irgendjemand, wo irgendwas da ist. Oder vielleicht bist du geschieden, auch die, die im Internet zuhören, und dein Ehemann oder deine Ehefrau hat immer was Negatives über dich gesagt. Auch das sind Worte wie Prophetien, die über deinem Leben schweben. Und dann dürft ihr mal, macht mal eure Augen zu und betet mal, Heiliger Geist, ist da was? Gibt's da was? Wenn ja, dann zeig mir das jetzt. Und beten wir miteinander. Vater, ich komme heute Morgen zu dir. Und ich bringe dir die Worte, die über mich ausgesprochen wurden. Und ich trenne mich ab mit dem Schwert des Geistes. Von diesen negativen Worten. Von diesen falschen Prophetien. Wo Leute eine Last auf mich gelegt haben, die nicht von dir ist. Ich sage heute Morgen, ich trenne mich voll von diesen Worten. Die haben kein Anrecht mehr in meinem Leben. Ich bin ab jetzt frei davon und ich glaube diesen Worten nicht mehr. Vater, du setzt es jetzt um in meinem Leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, Amen. Halleluja, yes. Vielleicht wird beim einen oder anderen nochmal so eine Situation kommen, wo du diese Worte hörst oder siehst, dann erinnere dich daran und sag, nein, nein, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Der Vater kämpft nicht mit mir. Amen. Der Vater hat keine Lust mit mir zu kämpfen. Auch nicht, wenn dann danach der Zucker kommt, aber er liebt dich. Lass diese Worte nicht mehr zu in deinem Leben. Du bist frei gemacht zu jedem guten Werk. Vater, ich danke dir jetzt, dass ich als Pastor von der Church of the River hier in Heidelberg jetzt beten darf für jedes einzelne Schaf, auch die, die im Internet zuhören, die die CD bekommen. Vater, ich bete, dass du das jetzt versiegelst, dass sie frei sind von diesen negativen Worten, von diesen falschen Prophetien, die Menschen schon seit Jahren binden, seit Jahren stoppen, seit Jahren in eine falsche Richtung lotsen. Vater, ich danke dir jetzt, dass diese Macht gebrochen ist, jetzt in Jesu Namen. Auch jede Autorität von falschen geistlichen oder richtigen geistlichen Leitern, wo sie etwas prophezeit haben, gesprochen haben, proklamiert haben über Menschen, die hier sind, dass das jetzt sofort sich auflöst in nichts. Vater, die Macht dieser Worte und auch Satans Anrecht an diesen Worten lösen wir jetzt auf und ich preise das Blut des Lammes über jedem Schaf. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke für deine Macht. Danke, Jesus. Alles muss sich beugen. Jedes Knie muss sich beugen vor dem Namen Jesu. Auch heute Morgen, jetzt und hier. Halleluja. Vater, mit diesem Bewusstsein der Freiheit gehen wir jetzt ins Abendmahl. Vater, wir danken dir, dass du sagst, wir haben einen Platz am Tisch mit Jesus, an seinem Tisch, im Angesicht unserer Feinde. Danke, dass wir sagen können, Halleluja, ich gehöre Jesus Christus. Danke, dass wir Abendmahl feiern dürfen und proklamieren dürfen, dass Christus der Herr ist, dass er den Sieg für uns errungen hat, dass der alte Leib geopfert wurde, damit der neue Leib erlöst ist. Danke für die Erlösung des neuen Leibes. Danke für die Erlösung der Gemeinde. Danke für die Erlösung jeder Gemeinde, die dir gehört, Jesus. Danke, du hast uns frei gemacht. Frei gemacht vom Fluch des Gesetzes. Frei gemacht von der Macht des Todes. Frei gemacht vom falschen Joch zum richtigen Joch. Danke, Jesus, dass wir in dir unsere Knie beugen können.